Hallo ihr da draußen, ich bin Annika, Reporterin bei Salon 5 und heute habe ich einen Gast bei mir und zwar die Klimamanagerin Katrin Knurr aus Bottrop und wir werden uns heute ein bisschen über Bottrop und Klima und allem Möglichen unterhalten. Hallo Katrin.
Hi.
Hi. Wir haben im Vorfeld schon mal telefoniert und da Erwachsene ja so ein bisschen die Angewohnheit haben, sich in ihrem Beruf zu verfangen und Fachbegriffe vielleicht nicht auszuführen, habe ich ein tolles Gerät bei mir und zwar diesen wunderschönen Buzzer hier. Und jedes Mal, wenn ihr dieses Geräusch hört, dann ist mir ein Wort aufgefallen, was Katrin unbedingt nochmal erklären muss. Und deswegen wundert euch nicht, wenn ihr dieses wunderschöne Geräusch hört. Und ich würde sagen...
Liebe Annika, kann ich es nochmal hören?
Oh. Wunderschön. Ich würde sagen, wir legen los.
Auf geht's.
Gut. Ja, liebe Katrin, was ist überhaupt eine Klimamanagerin? Was machst du?
Was mache ich den ganzen Tag, wenn ich in meinem Büro sitze? Ich verstehe mich als eine Art Netzwerkerin. Das heißt, dass ich sowohl innerhalb der Verwaltung Abstimmungsprozesse steuere und auch nach außen hin, also sowohl Projekte vorstelle bei verschiedenen Veranstaltungen, also so ein bisschen die Stadt repräsentiere, aber eben auch unterstütze. Also wenn ich zurückgucke, war ich zum Beispiel vor ein paar Wochen in einer Online-Klimakonferenz bei der Stadt Fürth, die eben einfach mal so das Best Practice hören wollten, was im Bottrop alles passiert und was könnte man davon vielleicht eben übertragen, wie geht das, mit welchen Akteuren, wer kann dazu etwas beitragen. Ansonsten, genau, ich mache viel Projektmanagement, das heißt, ich kümmere mich auch um Fördermittel, um Projektorganisation, ich mache Pressearbeit. Und ansonsten halt viel telefonieren, E-Mails schreiben, so das, was man sich auch darunter vorstellt.
Okay. Ja, wie bist du überhaupt zu diesem Beruf gekommen?
Wie bin ich dazu gekommen? Naja, ich habe was studiert, aber vielleicht nicht unbedingt etwas, was direkt Klimamanagement heißt. Nein, ich bin Diplom-Ingenieurin der Raumplanung, das heißt, das habe ich in Dortmund studiert. Und da gibt es eben auch viele Aspekte, Stadt- und Regionalplanung gehört mit dazu, auch so das Thema Recht, also wie funktioniert zum Beispiel Bauland, Umlegung oder eben auch Landschaftsschutz, also da solche Grundthemen. Vielleicht sollte ich direkt dazu sagen, es gibt in ganz, ganz vielen Bereichen auch jeweils die Spezialisten, die das studieren oder studiert haben. Also Landschaftsökologen zum Beispiel haben dann zum Beispiel diesen Bereich explizit studiert. Und Raumplaner sind so ein bisschen da, so mit so einer übergreifenden Funktion.
Mhm. Und was hast du früher von Klima generell gehalten, bevor du Klimamanagerin geworden bist?
Also mein Weg zum Klimamanagement ist vielleicht daher abzuleiten, ich bin in Duisburg groß geworden und zwar ziemlich nah beim Landschaftspark Nord. Der war also auch, als ich klein war, schon nicht mehr das Stahlwerk, sondern eben schon im Umbau. Also da war quasi die IBA gerade aktiv oder vielleicht auch schon im Abklingen. Also es ist so ein bisschen so, ich habe quasi den Umgang mit Konversionsflächen. das ist so, was mich berührt hat. Okay, Konversionsflächen, das sind Altstandorte, kann man vielleicht sagen. Das ist auch etwas, was wir hier im Bottrop ganz häufig finden, also die Zechenstandorte, ja, die dann eine Umnutzung bekommen sollen. Und das gilt eben an verschiedensten Stellen. Konversionsflächen gibt es zum Beispiel in Bereichen, die von der Bundeswehr genutzt wurden, im Regelfall sagt man das immer, wenn es große Flächen sind, die eine ganz konkrete Nutzung hatten, die meistens nicht öffentlich war.
Okay, und nochmal zurückzukommen, du hast einen Landschaftspark bei dir in der Nähe gehabt?
Ach, ja, stimmt. Und mich hat einfach das schon immer fasziniert, wie mit Flächen umgegangen wird. Und insofern also das, und so bin ich, glaube ich, zu dem Studium erstmal gekommen. Und dann da kann man ja in verschiedenen Bereichen Vertiefungen belegen. Und so kam ich dann irgendwann zum Klima und wurde dann auch Klimamanagerin.
Genau. Ja. Und wie denkst du generell heute über Klima an sich?
Also ich finde es absolut wichtig, dass wir uns um unser Klima kümmern. Und wir erleben ja in den letzten Jahren immer, immer mehr, dass auch der Klimawandel inzwischen wirklich bei uns angekommen ist. Und wir müssen mit aller Kraft dafür sorgen, dass das nicht schlimmer wird und dass wir eben oder dass wir Schlimmeres verhindern und eben nach Möglichkeit die Schäden, die schon eingetreten sind, versuchen, ja, damit umzugehen.
Ja.
Genau.
Und an der Stelle würde ich fragen, was glaubst du, wie sich der Klimawandel aus anderen Ländern auf unser Land auswirkt, zum Beispiel jetzt die Waldbrände in Kalifornien?
Also, wo wir es vermutlich vergleichsweise schnell spüren, sind so etwas wie Handelsketten, dass also bestimmte Produkte, ich meine, das haben wir jetzt zum Beispiel bei Corona auch gemerkt, wenn die Produktion von bestimmten Sachen ins Stocken gerät, dass dann eben auch der Handel so nicht weiter funktioniert. Und ja, die Brände in Kalifornien werden sich zum Beispiel auf Nahrungsmittel auswirken. Ich glaube, sowas von 80% oder mehr eben der weltweiten Produktion aller Mandeln werden in Kalifornien produziert. Und da werden natürlich große Auswirkungen entstehen, wenn man eben darauf schaut. Und ganz abgesehen davon, dass eben im Moment ja, Luftverschmutzung in die Atmosphäre gerät, die sich wahrscheinlich kaum bemessen lässt. Also da, wenn wir jetzt zurückdenken, vor einigen Jahren gab es einen Vulkanausbruch auf Island. Das ist natürlich noch mal ein ganzes Stück näher an uns dran. Aber da wurde ja dann temporär für ganz Europa der Flugverkehr auch eingestellt. So, solche Sachen merkt man dann eben unmittelbar. Und ganz abgesehen davon, dass sich natürlich die Stoffe in der Atmosphäre anreichern und dadurch eben weitere Folgen auf uns zukommen. Ja.
Ja. Ja, und von Kalifornien denke ich mal, wir starten jetzt einmal mal hier nach Bottrop rein.
Ja, lass uns das
zu einem
tun.
Vielleicht etwas heiterem Thema. Hast du eine Vorstellung davon, wie sich Bottrop in der Zukunft entwickeln sollte, vielleicht?
Ich hoffe darauf, dass Bottrop sich auf lange Sicht lebenswert entwickelt, dass wir ein weiterhin grüner, qualitätsvoller Standort, eine tolle Stadt sind, in der man sich immer wohlfühlen kann, in der man Rückzugsräume findet, dass eben auch heiße Sommer nicht quasi ausweglos sind, dass man dem Ganzen ausgeliefert sind, sondern dass sich hier ja Oasen finden, um es mal so zu sagen. Also wir haben viele Parks, wir haben viele grüne Bereiche. In Kirchhellen gibt es natürlich viele offene Bereiche und auch viel Wald. So, dass wir die Qualitäten, die wir haben, weiter stärken und wieder aufbauen.
Und wie meinst du, können Jugendliche quasi sich mit Bottrop zusammen klimatechnisch entwickeln?
Also ich finde, Jugendliche haben zum einen, also eine ganz große Chance ist natürlich das neu gegründete Jugendparlament, das im Frühjahr erstmalig getagt hat. Wann wurden die gewählt? Ich glaube, irgendwann über den Winter wurden die Wahlen durchgeführt. Genau. Also da gibt es ja zum Beispiel auch eine Arbeitsgruppe Umwelt. Ja, mit denen würde ich auch demnächst irgendwann mal einen Austausch machen, um zu gucken, an welchen Stellen eben die Interessen sind, wo die sich einbinden wollen, um dann eben auch zu vernetzen zu den entsprechenden Stellen innerhalb der Verwaltung. So, da gibt es natürlich eine Chance, eben etwas aus dem politischen Raum mitzubekommen und dann auch mitzuentscheiden oder eben reinzugucken, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Denn das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, gut, wir hatten ja jetzt am Sonntag eben auch die Kommunalwahlen. Unsere gewählten politischen Vertreter treffen im Grunde ja die Entscheidung, wie Finanzmittel innerhalb der Stadt verwendet werden. Also das ist natürlich auch, es gibt bestimmte Bereiche, die müssen abgedeckt werden. Das sind eben dann die Pflichtbereiche und es gibt Sachen, die eher freiwilliger Natur sind, dass man da dann eben auch nochmal genau hinschaut, wo die Prioritäten eben sind. Genau. Und
ja.
Ich denke, da können die Jugendlichen auf jeden Fall mitzaubern. Und ansonsten ist natürlich auch jeder Konsument auch immer ein, entscheidet immer, in welche Richtung es weitergeht.
Ja.
Also wenn ich ja ein mehrfach verpacktes Produkt kaufe, dann nehme ich eben auch in Kauf, dass dabei gleichzeitig viel Plastik produziert wird, der keinen weiteren Zweck mehr hat. Ja, oder also sagen wir so, vielleicht Einweg gegen Mehrweg oder so.
Ja.
Ich habe immer eine Option.
Das genau. Stimmt, ja. Ich gerade, wo du gerade von Sachen, die mehrfach verpackt sind, so Läden wie zum Beispiel Unverpacktladen oder sowas, die gibt es ja hier leider nicht.
Doch.
Echt?
Ja.
Echt?
Ja.
Wo denn zum Beispiel?
Ja, hier in Bottrop.
Wo denn zum Beispiel?
Die genaue Adresse habe ich jetzt gerade nicht parat.
So innenstadtmäßig oder?
Ja, ich glaube in der Innenstadt.
Hey, krass, das wusste ich gar nicht. Ja, guck mal, habe ich wieder was gelernt. ja, cool. Ja, weil das Problem sehe ich halt immer zum Beispiel, ich habe letztens einen Podcast über Secondhand-Shopping gemacht und hier in Bottrop zum Beispiel gibt es zwar Secondhand-Läden, aber die sind halt für Jugendliche nicht wirklich geeignet, ne?
Mhm.
Und
warum macht ihr dann keine Tauschbörse?
Tauschbörse? Tauschbörse.
Ja, ja, wir
haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Tauschbörsen sind ziemlich cool. Ja. Also wir hatten, meine alte WG-Mitbewohnerin hat auch schon mal eine gemacht.
Ach, cool.
Also Leute, falls ihr Klamotten habt, die ihr loswerden wollt, dann fragt einfach mal bei euren Freunden nach. Ja.
Also genau, das ist doch eine coole Aktion eben auch, wenn man eine Tauschparty macht oder, weiß nicht, jeder ist ja in x Gruppen in Social Media, dass du dann einfach sagst, Mensch, hier, drei Pullover, sind ja gerade nicht mehr meine Farbe oder...
Ja.
Ja. Dann kann man das doch einfach wild durcheinander tauschen.
Hast du generell Tipps für Menschen oder beziehungsweise auch für Jugendliche, vor allen Dingen für Jugendliche, die halt mit Klima erstmal so fast gar nichts am Hut haben, wie du sie quasi so daran führst an das Thema?
Ich glaube, es gibt schon ein paar gute Seiten, auf denen man entweder mit einem Video einen Einstieg findet oder ja, über ein paar, also oder auch Podcasts hören kann, die in die Richtung gehen. Ansonsten, ja, gibt es natürlich auch das, wie viel Werbung darf ich denn hier machen? Das Potsdamer Klimainstitut, sodass man eben auch sich über bestimmte Institutionen einfach mal ein bisschen, ja, einen Kanal finden kann.
Ja. Ja, okay. Ja, dann vielleicht noch die Frage, die hast du eben so ein bisschen schon beantwortet. Wie können sich Jugendliche klimatechnisch generell einsetzen? Außer mit dem Klima, mit dem Jugendparlament.
Also, wenn du jetzt eben wirklich sagen willst, so hands-on, was kann ich machen? Ihr könnt natürlich euer Zuhause unter die Lupe nehmen. Auch wenn wir jetzt mal sagen, dass eher Mama oder Papa vielleicht noch den Energievertrag mit dem Versorger unterschreiben und nicht ihr selbst. Aber vielleicht fragt ihr da einfach mal nach. Beziehen wir eigentlich zu Hause schon Ökostrom? Ja, nein. Also ja, ist natürlich immer das Allerbeste. Auch da gibt es natürlich noch Abstufungen, was Zertifikate zum Beispiel angeht. So, und wenn man dann also erstmal die Beschaffungsseite schon mal geklärt hat, ist es natürlich super, oder nein, das Beste ist jede Kilowattstunde, die gar nicht erst verbraucht wird. Im letzten Jahr haben wir den Punkt erreicht, dass zwischenzeitlich mal mehr Ökostrom im Netz war als alle andere. Und das wird natürlich also an besonders sonnigen Tagen und so weiter immer, immer mehr, immer häufiger der Fall sein. Ich glaube, wir haben jetzt an Gesamtbeitrag quasi zu den Strommengen ungefähr 40% eben auch schon erreicht. Das ist auch super, aber noch lange nicht genug. Also wir wollen natürlich die Braunkohle ersetzen und auch den Atomstrom. Gut, da ist natürlich angekündigt, dass die Kraftwerke nach und nach abgeschaltet werden. Aber dann gibt es ja immer wieder die Diskussion, was machen wir bis dahin? Wo sind unsere Übergangslösungen? So, insofern natürlich, wir müssen dahin, den Strom erneuerbar zu produzieren. Aber das war jetzt gar nicht unser Punkt. Wir haben uns schon wieder verlaufen. Das tut mir total leid.
Alles gut.
Nun gut, also aber besonders wichtig ist eben, dass wir den Strom, dass wir weniger Strom verbrauchen. Und dazu kannst du natürlich das Zuhause unter die Lupe nehmen. Du kannst dein Messgerät nehmen und einfach mal schauen, ob zum Beispiel der PC mit den angeschlossenen Aktivboxen oder was auch immer da alles noch dranhängt, Drucker und Co., ob da Standby-Verbräuche, das ist das Wort dazu, musst du buzzern. Okay, immer dann, wenn ein Haushaltsgerät nicht läuft, nicht in Betrieb ist, aber trotzdem Strom verbraucht. Ich würde mal ausschließen, Kühlschrank, der läuft halt irgendwie durch, der wird auch immer gebraucht.
Nicht, der sollte nicht abgeschaltet werden.
Genau, der sollte nicht abgeschaltet sein oder auch dein Wecker, wenn du den vom Strom abziehst, dann musst du den halt wieder neu stellen. Das sind Geräte, die sollten natürlich dranbleiben. Aber es gibt relativ viele Geräte, die zum Beispiel die keinen klassischen Kippschalter mehr haben, sondern einen Schalter, der elektrisch versorgt wird und meistens dann eben auch vor sich hin leuchtet. Und das sind dann eben Geräte, die einen kleinen Grundverbrauch haben. Nehmen wir mal eine Senseo-Kaffeemaschine. Da wieder ein Produkt. Nun gut. Aber das ist, glaube ich, eins, das jeder kennt. Sobald die in die Steckdose eingestöpselt ist, verbraucht die schon Strom. Wie war es nochmal? Ich glaube ungefähr 4 Watt. Und je nach Tarif, den du eben zahlst, wenn du sie einfach ausgeschaltet das ganze Jahr stehen lässt, kostet sie dich schon 10 Euro.
Ja,
oder ein bisschen mehr. Je nachdem, mit welchem Tarif man eben dann unterwegs ist. Und sobald du sie halt eigentlich, wenn du eigentlich den Kaffee willst, und egal ob es 10 am Tag sind oder eben nur einer im Jahr, eigentlich willst du nur, dass sie dann Strom verbraucht.
Ja.
So, insofern wäre es da eben klug, wirklich, wenn man den Stecker zieht oder eben so einen klassischen Schalter dazwischen packt.
Ja.
Genau. Also das ist so Standby.
Also sich generell einfach mal im Haus umschauen.
Genau. Also Standby ist typisch für eben Elektrogeräte mit so einer Leuchtdiode. Eben auch Fernseher, PCs. Ansonsten ein großer Verbraucher, der sich aber nicht so leicht abschalten lässt, ist die Heizungspumpe im Haus. Man könnte also auch mal die Heizung unter die Lupe nehmen, ob da schon ein Hocheffizienzgerät drin ist, denn die alleine verbraucht ungefähr 10% des Haushaltsstroms.
Das ist viel.
So, und ansonsten kann man natürlich auch die Beleuchtung unter die Lupe nehmen. Ich sehe, ihr habt hier schon eine Top-LED. aber ja, das gibt es natürlich auch noch. Die einen oder anderen älteren Birnchen sind noch irgendwo verbaut und dann haben die halt irgendwie 60 Watt oder was oder vielleicht sogar 100. Und das kannst du natürlich dann eben hochrechnen, je nachdem, wie oft und lange du sie in Betrieb hast. Ja, und ergibt sich eben daraus der Verbrauch.
Ja. Und vielleicht halt noch andere Dinge, die man eben auch noch beachten kann, ist einfach ganz simpel Mülltrennung.
Oh ja.
Mülltrennung. Einfach ganz simpel. Einfach Plastik in Plastik, Papier in Papier und alles andere in Restmüll. Ach ja, und wenn es noch geht, Bio. Aber Bio ist nicht in jedem.
Ich wollte gerade sagen, wer Platz hat, macht einen Kompost.
Ja.
Denn der versorgt dann eben fürs nächste Jahr auch Blumen und Gemüse.
Was können Jugendliche in ihrer Mobilität verändern, um klimaneutraler zu werden?
Also, wenn Jugendliche nicht auf Taxi, Papa oder Mama bestehen, das ist natürlich total super, zumal sie ja dann auch eigenständig unterwegs sind.
Mhm.
Also, wer gerne mit dem Rad unterwegs ist, hat hier, glaube ich, schon viele Wege und Möglichkeiten. Und da haben wir natürlich auch wieder eine Beteiligungschance. Also wenn Jugendliche irgendwo Potenziale sehen, wo sich weitere Wege entwickeln sollten oder Wege verbessert werden sollten auf Schulwegen oder sonst so. Das könnte man natürlich eben dann auch mal formulieren und angehen. Ansonsten ist natürlich der ÖPNV auch eine gute Idee, um möglichst klimafreundlich unterwegs zu sein, weil dann nicht nur eine Person in ungefähr 1,3 Tonnen Blech unterwegs ist. Ich meine, gut, dann ist natürlich die Blechhülle auch ein bisschen größer, aber dann sind im Regelfall auch ein paar mehr Leute drin.
Ja,
also wenn man auf weiteren Strecken unterwegs ist, der ÖPNV, und auf kurzen Strecken ist, glaube ich, das Fahrrad unschlagbar. Es gibt reichlich Untersuchungen, dass unter 5 Kilometer das Rad eben ganz gerade mal den Fußverkehr überholt und darüber hinaus, genau.
Erfahrungsbericht von mir. Ich kann bestätigen, dass die Radwege relativ gut ausgebaut sind hier. Ich komme aus einer Stadt, in der die Radwege wirklich furchtbar sind. Also da stehst du quasi im Auto.
Zwischen den Autos.
Du stehst zwischen den Autos, neben den LKWs. Also bei uns gibt es wirklich unzählige Radunfälle, was richtig traurig ist. Und hier, finde ich, sind richtig gut ausgebaute Radwege, gut gekennzeichnete Radwege, aus meinen Erfahrungsberichten nach. Und das ist wichtig. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass, ich meine, du machst Sport zum einen und du schützt die Umwelt. Also du machst quasi das 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ja, ich finde es auch ziemlich gut. Also was ich wohl kritisieren muss, ist, dass der ÖPNV, finde ich, hier im Ruhrgebiet nicht so krass ausgebaut ist. Das ist leider total, das merke ich halt auch. Also ich komme halt außerhalb des Ruhrgebiets und jedes Mal, wenn ich ins Ruhrgebiet reinfahre, ist das quasi wie so eine Entschleunigung. Also alleine wenn ich fahre eine Stunde zur Arbeit mit dem ÖPNV, wo ich mit dem Auto nur 20 Minuten bräuchte.
Ja.
Und ich finde, du fährst halt jetzt hier von Stadt zu Stadt, fährst du mindestens immer eine Stunde. Und je weiter sie weg ist, werden 1,5 Stunden draus und 2. Und das ist eigentlich total traurig, weil die Städte liegen ja so dicht beieinander eigentlich. Also
genau,
die
wir sind eine Metropole und das müssten wir eigentlich auch noch mehr leben. Ja,
ja.
Das ist eindeutig so. Und ich sehe da viele, viele Potenziale.
Mhm.
Und auch da sehe ich Chancen, dass wir gemeinsam alle an einem Strang ziehen, dass also auch die Jugendlichen, wenn sie eben dann mögen, eben auch ihre Wünsche mit einbringen können.
Wie denn zum Beispiel?
Naja, also man könnte jetzt zum Beispiel direkt zum VRR Kontakt aufnehmen. Also das ist ja der übergreifende Verkehrsverbund, um eben da wirklich mal die Dringlichkeit zu formulieren, dass die Vernetzung zwischen den Städten nicht gut funktioniert. Wir haben wirklich eine ganze Reihe von kleineren Verkehrsbetrieben, also die jeweils entweder stadtweise sind oder eben Verbünde von ein, zwei oder drei Städten. Und wo man leider häufig das Gefühl hat, dass am Ende der Stadt auch das Ende der gemeinsamen Überlegungen ist. Dass also, es gibt natürlich städteübergreifende Linien und das es ist, glaube ich, gar nicht so wenig, aber es könnte wirklich deutlich noch ausgebaut werden.
Ja. Was macht Bottrop in Sachen Klimaschutz besonders?
Also Bottrop ist natürlich eine Vorreiterstadt für energetischen Umbau.
Was ist energetischer Umbau?
Ui! ja, ich wollte im Grunde noch ergänzen. Also Innovation City ist das Projekt, das da eben kernmäßig für steht. Das gibt es schon seit 10 Jahren. Und eben der energetische Umbau bezieht sich sowohl auf den Bereich Wohnen als auch auf Gewerbebetriebe und auf andere Unternehmen, auf die Industrie, dass man schaut, an welchen Stellen man eben ja Energie einsparen kann. Was wir vorhin im Kleinen für den Haushalt besprochen haben, gilt natürlich genauso gut für ein großes Unternehmen. Wenn du irgendwo eine Druckluftanlage hast und kannst eine Undichtigkeit abstellen, dann kannst du damit natürlich viel Energie sparen. Oder eben auch, wenn Hallenbeleuchtung umgestellt wird auf LED oder etwas Vergleichbares. Innovation City macht eben seit 10 Jahren genau das Thema energetische Sanierung oder Sanierungsberatung und guckt eben konkret dahin, wo Potenziale sind, wie man eben das auch initiieren kann, gibt Fördermöglichkeiten und so weiter. Und ansonsten, was ich ultra cool finde, ist zum Beispiel das grüne Zimmer. Davon gibt es in Bottrop inzwischen schon 2. Das sind, also jenseits davon, dass wir natürlich viele Parks und sonstige Grünbereiche haben, sind das mobile Möglichkeiten. Also im Moment steht einer auf dem Rathausplatz zum Beispiel und einer steht unten am Berliner Platz unterhalb vom Zopp.
Also grünes Zimmer ist im Prinzip einfach ein Container mit Grün,
genau,
oder?
Das ist ein Container, ein Wechsellader oder vielmehr ein offener Container, wenn du so willst. Und da sind eben Sitzmöglichkeiten und grüne Bepflanzung drauf.
Und das ist auch momentan während Corona nutzbar,
man kann,
oder?
Genau, also es gibt Einschränkungen. Auf jeder Seite dürfen im Moment nur 2 Leute sitzen, aber das ist tatsächlich mit einem dicken roten X so gekennzeichnet, dass man das, glaube ich, nicht falsch machen kann.
Das ist cool, ja.
Ja.
Und welche Herausforderungen gibt es?
Naja, wir stehen natürlich noch vor vielen Herausforderungen. Ich meine, wie du weißt, ist hier das letzte Bergwerk vor knapp 2 Jahren geschlossen worden. Und so insofern stecken wir natürlich noch mitten im Strukturwandel. Das heißt, viele Leute, die hier wohnen, haben jetzt nicht unbedingt die Rücklagen, dass sie von sich aus sagen würden, hey, ich baue mal eben auf Plus-Energiestandard um oder auch
Plus-Energiestandard.
Oh, sorry. das heißt, wenn du bei einem Gebäude mit zum Beispiel der PV-Anlage, die auf dem
Dach.
Photovoltaik, also Stromerzeugung durch Sonneneinstrahlung. Ich rede mich hier immer weiter rein. Also dass man einfach mit dem Gebäude mehr Strom erzeugt als verbraucht. Das ist ein Plusenergiehaus und das bezieht sich eben auf die Raumwärme und auf den Stromverbrauch. Genau. Und es geht eben insbesondere über solche wunderbaren Anlagen, mit denen man Naturkraft, also Sonnenenergie oder was umsetzen kann. Genau.
Ja. Okay. Ich würde sagen, wir schließen den Podcast hiermit. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema Klima, Umwelt, Bottrop und Mobilität zu reden. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Herzlich gerne. Danke, Annika. Danke, dass ich kommen durfte.
Kein Thema. Wir freuen uns immer, wenn wir spannende Gäste dabei haben. Wenn ihr mehr Podcasts von uns zum Thema Klima, Corona oder Sonstiges hören wollt, dann schaut gerne mal bei salon5.org rein und schreibt uns gerne mal bei Instagram, wie ihr euch klimatechnisch engagiert oder ob ihr vielleicht auch neue Projekte jetzt mitbekommen habt unter salon5_. Ich bedanke mich und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Kannst du nochmal buzzern?
Okay. Tschüss.
Tschüss.